Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der DePharma AG. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags sind Ihre Leitungen stummgeschaltet. Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators wünschen, so drücken Sie bitte Ihre Telefontasten Stern und Null. Matthias Schrade wird nun die Konferenz beginnen.
Guten Morgen, Matthias Schrade von der DePharma. Schön, dass Sie alle sich heute eingewählt haben zu unserer ersten offiziellen Telefonkonferenz anlässlich der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Ich werde kurz auf die Präsentation eingehen, die auf unserer Homepage im Bereich Investoren und der Unternehmenspräsentation auch zu finden ist und anschließend dann gerne für Fragen zur Verfügung stehen. Für diejenigen, die zum ersten Mal jetzt hier dabei sind, ganz kurz, was wir eigentlich machen. Wir kaufen etablierte, bestehende Fachmarkt- und Einkaufszentren, typischerweise ohne größeren Leerstand oder Investitionsbedarf, typischerweise zwischen 1 und 5 Millionen Euro Kaufpreis, in der Regel in kleinen und mittelgroßen Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wir kaufen diese Objekte, um sie zu behalten, mit dem Ziel, eine zweistellige Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften. Auf Folie 3 die Übersicht über unser Portfolio, die Standorte, die wir im letzten Jahr neu gekauft haben, habe ich rot markiert. Wir haben zwischenzeitlich 37 Objekte im Bestand mit insgesamt rund 12 Millionen Jahresnettomiete. Vermietungsquote unverändert bei rund 96%. Der WALT, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge, bei rund 4,4 Jahren. Wichtig ist, dass etwa 80% all unserer Nettomieten von bonitätsstarken Filialisten stammen. Die Ankermieter haben typischerweise eher überdurchschnittliche Laufzeiten, kleinere Mieter oftmals revolvierende Jahresverträge mit kürzeren Laufzeiten. Wichtig ist uns, wir haben weiterhin keine Klumpenrisiken, kein einziger Mietvertrag ist über 5% unserer Gesamterträge und auch die 5 größten Mietverträge zusammen machen nur etwa 15% der Gesamterträge aus. Wir haben letztes Jahr 7 Objekte dazugekauft. Und was vielleicht ein amüsantes Detail ist, 87% der zusätzlichen Mieterträge sind aus westdeutschen Bundesländern. Für uns ist das zwar im Prinzip egal, aber ich weiß, dass manche immer diesen Ostmalus bei unserem Portfolio so ein bisschen im Auge hatten. Das war letztes Jahr eine statistische Anomalie, dass wir fast ausschließlich in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein aktiv waren und nur 2 kleine Objekte in Sachsen bzw. Mecklenburg-Vorpommern hatten. Unsere größten Mieter sind vor allem die Lebensmittellinien von Rewe und Edeka, Thom bzw. B1 an dritter Position. Ansonsten ist nach Branche nach wie vor Lebensmittel mit weitem Abstand der größte Block. Da hat sich nicht wirklich was verändert im letzten Jahr. Modeschuhe, ist wichtig zu wissen, sind eher die Preiseinsteiger, also Kick, Deichmann, Taco und ähnliche. Und unter konjunkturunabhängigen Filialisten verbergen sich Drogeriemärkte, Teddy, dänisches Bettenlager und andere Non-Food-Discounter, die faktisch dann auch ja, keine konjunkturellen Schwankungen spüren. Finanzierung, ein sehr wesentlicher Faktor bei uns. Auch hier hat sich wenig verändert. Der Zinssatz der Finanzierung ist zuletzt weiterhin leicht gesunken. Wir haben einen Verschuldungsgrad von rund 56%. Das ist aufgrund der jetzt allmählich steigenden Tilgungen, bewegt sich das in Richtung der branchenüblichen Größen. Uns ist wichtig eine lange Zinsbindung. Wir haben durchschnittlich 7,6 Jahre und damit nach meinem Kenntnisstand die längste durchschnittliche Zinsbindung aller börsennotierten Immobilien-AGs. Der Zinssatz derzeit bei 2,4% wird sich sukzessive noch etwas nach unten reduzieren, ist aber aus unserer Sicht auch bei in der Regel 10 Jahre Zinsbindung auch schon eine recht komfortable Größe. Auch hier keine Klumpenrisiken, keine einzige Bank hat über 15% Anteil bei uns an der Gesamtverschuldung und wir tilgen auch fleißig mit fast 5% Anfangstilgung im Schnitt. Zu den vorläufigen Zahlen. Der Portfoliowert hat sich auf rund 140 Millionen im letzten Jahr erhöht. Das ist noch, die Gutachten sind noch in Erstellung, deshalb wissen wir noch nicht den endgültigen Wert. Kann also durchaus sein, dass sich das noch ein bisschen verändert. Der Umsatz hat sich im letzten Jahr um 23% auf rund 11,2 Millionen erhöht. Bitte beachten Sie, dass hier die Betriebskosten mit drin sind. Die Nettomieten sind also etwas niedriger. Den genauen Anteil weisen wir dann im Geschäftsbericht aufgesplittet aus. Wir haben als Nettoergebnis einen Wert von rund 2,1 Millionen erreicht. Das sind 51 Cent je Aktie. Und wir haben als, ich muss mich hier als entschuldigen, ich sehe gerade Vorjahreswert, der war 46 Cent. Da ist ein kleiner Fehler passiert in der Grafik. Beim FFO, das ist für uns die zentrale Kenngröße, haben wir eine Steigerung erreicht von 26% auf rund 4,6 Millionen. Das sind 1,14 Euro je Aktie. Dass der Anstieg pro Aktie unterdurchschnittlich ist, liegt an der Kapitalerhöhung, die im letzten Jahr durchgeführt worden ist. Da ist die Aktienzahl dann stärker gestiegen. Aber entscheidend ist, auch wenn Sie die Mehrjahresübersicht auf Seite 8 sich anschauen, alle Kennzahlen gehen schön nach oben. Wir haben das Nettoergebnis um durchschnittlich 33% in den letzten 3 Jahren steigern können. Beim FFO ist die Rate sogar noch ein bisschen stärker. Und wenn Sie auf Folie 9 sich das anschauen, für uns am allerwichtigsten ist der FFO je Aktie. Das ist unsere zentrale Steuerungsgröße, dass wir nicht nur wachsen, sondern dass es auch beim einzelnen Aktionär ankommt. Der FFO pro Aktie ist im Durchschnitt um 28% gestiegen. Und das erlaubt uns auch für 2019 eine Dividendenerhöhung erneut vorzuschlagen in Höhe von 45 Cent je Aktie auf der Hauptversammlung am 18.06., also am 18. Juni. Was sind unsere Ziele für das laufende Jahr? Wir wollen den Jahresüberschuss auf rund 2,5 Millionen weiter ausbauen. Das wären 56 Cent je Aktie, auch hier wieder durch die erhöhte Aktienzahl, die dann dieses Jahr ganzjährig drin ist, ist das ein wenig nach unten verzerrt. Beim FFO erwarten wir einen noch stärkeren Anstieg auf 5,7 Millionen. Das wären 1,30 Euro je Aktie. Und wir wollen am Ende dieses Jahres bei einem annualisierten FFO unseres Portfolios von mindestens 7 Millionen stehen. Wir planen jetzt schon eine erneute Dividendenerhöhung auch für das Jahr 2020. Und was, weil das Thema regelmäßig aufkommt, wir sagen auch explizit, wir wollen in diesem Jahr entweder eine Veräußerung des Objekts Radeberg nach dem großen Umbau, der gerade im Gang ist, durchführen oder alternativ eine signifikante Aufvalutierung, um auf diese Weise also über ein erhöhtes Darlehen nach Umbau Cash freizusetzen für das weitere Wachstum. Ja, soweit von meiner Seite. Jetzt stehe ich gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage ist von Andreas Pläsier, Warburg Research. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen, Herr Schrade. Vielen Dank für die Präsentation. Ich habe ein paar Fragen und zum ersten Thema Akquisitionen. Sie haben ja schon vor 2 Wochen rausgeschickt, dass Sie in fortgeschrittenen Verhandlungen sind über 4 Objekte mit einem Volumen von 14 Millionen, haben einen analysierten FFO von 6,5 da genannt. Jetzt haben Sie als Guidance oder als Targetgröße 7 Millionen zum Jahresende. Wenn ich das mal umrechne mit normaler FFO-Marge und den normalen Multiplikatoren, dann komme ich zu der Erkenntnis, dass Sie bei der Pipeline optimistisch sind, also wahrscheinlich auch wieder über den 15 bis 20 Millionen für 2020 rauskommen könnten. Das wäre jetzt die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie beurteilen Sie die Preisentwicklung bei den Objekten, die Sie akquirieren wollen und die Verfügbarkeit? Und Frage 3 natürlich auch, wie sieht der aktuelle Cashbestand, um letztendlich dieses Wachstum auch zu finanzieren? Und die letzte Frage nochmal zu Radeberg. Sie hatten ja schon ein paar Worte dazu verloren. Vielleicht können Sie nochmal ein paar mehr Details zu dem aktuellen Stand da bringen. Das wäre nett. Danke sehr.
Ja, ich hoffe, ich habe es richtig mitnotiert in der Schnelle. Pipeline, ja, sieht unverändert gut aus. Wir haben eine große Zahl an Objekten, die uns angeboten werden, wobei es eine steigende Zahl, das war auch in den letzten Jahren schon so, mit aus unserer Sicht absurden Preisvorstellungen gibt. Die werden dann eben nicht verfolgt, beziehungsweise wir nennen dann eben unseren Preis zurück, der aber häufig so weit unterhalb der Vorstellung des Verkäufers liegt, dass da zumindest mit uns keine Transaktion zustande kommt. Wir haben aber letztes Jahr bei den Einkäufen erneut ziemlich genau zum Zehnfachen im Durchschnitt eingekauft. Ich habe es nicht ganz exakt nachgerechnet, aber von daher, wir kriegen am Ende des Tages unsere Objekte. Dieses Jahr ist noch relativ früh, wenn diese ersten Transaktionen, die wir avisiert haben, insbesondere das eine große Objekt hier planmäßig zustande kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich im Gesamtjahr erneut im Korridor von 15 bis 20 Millionen oder sogar ein bisschen drüber zu landen relativ hoch. Ich muss aber immer wieder betonen, jede einzelne Transaktion ist de facto von der Zeitschiene her nicht kalkulierbar. Da kann immer auch im letzten Moment kurz vorm Notartermin noch irgendwas dazwischen kommen. Und wir haben oft genug erlebt, dass dann Objekte, wo man eigentlich dachte, das ist ein Durchmarsch, läuft alles reibungslos. Und im Laufe des Prozesses zieht es sich immer länger hin und irgendwann nach vielen, vielen Monaten erst kommt man zum Zuge oder erfährt, das Objekt ist an jemand anderen gegangen. Wir haben letztes Jahr ein Objekt gekauft, an dem waren wir sage und schreibe 50 Monate dran, bis dann schließlich der Notartermin stattgefunden hat. Mhm. Ist ein besonders langer Zeitraum, ist aber alles andere als ungewöhnlich. Cashbestand. Wir haben einschließlich der Möglichkeit noch Darlehen, die wir haben ein paar Dispo-Linien oder ein paar noch nicht ausgezahlte Darlehen, irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen, in Klammern bitte im Hinterkopf behalten, dass ja auch noch für die Dividende dann was abgeht in einigen Monaten. Also von daher können wir da durchaus noch ein bisschen was machen. Und zum Status Radeberg, da sind vor 3 Wochen die Bauarbeiten losgegangen, bisher läuft alles planmäßig, ist allerdings ja auch eher die Abrissseite bisher sozusagen gewesen. Insofern läuft der Umbau. Gespräche mit Investoren haben wir wieder aufgenommen. Das war damals ja bei der Expo Real, hatten wir die ersten Kontakte gehabt und im Anschluss, das war allerdings dann für die meisten so spät im Jahr, dass man eher Priorität auf andere Projekte, die zwingend im alten Jahr noch abgeschlossen werden mussten, gelegt hat. Haben wir jetzt erste Gespräche auch dieses Jahr wieder gehabt. Es liegen erste Gebote auch vor, ist aber noch viel zu früh im Prozess, um da irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Auch zum Thema einer möglichen Aufvalutierung gibt es noch keine konkreten Angebote. Da haben wir erste Anfragen gestellt, um da mal eine Richtung zu erfüllen zu können. Das ist aber eine Thematik, die wir ganz entspannt angehen können, weil das Produkt ändert sich die nächsten 9 Monate schließlich nicht. Und erst dann, wenn der Umbau fertig ist, dann würde ja quasi rechnerisch Monat für Monat sich der Wert ein bisschen reduzieren. Wir haben also hier keinen Druck, bis zu einem bestimmten Stichtag unbedingt jetzt einen Vertrag oder eine Neufinanzierung beschlossen zu haben.
Okay, super. Dankeschön.
Die nächste Frage ist von Christopher Mehl, SRC Research GmbH. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, Matthias. Ich habe eine Frage zum LTV. Der ist im letzten Geschäftsjahr ein bisschen runtergekommen im Vergleich zum Vorjahr. Könntest du uns was sagen, was du dieses Jahr vorhast, ob der wieder steigen wird oder ob das Level, wo er gerade ist, komfortabel für dich ist?
Das Level ist für uns eigentlich ein Zufallsergebnis, weil es hängt, die Finanzierungshöhe wird sich bezogen auf das Bestandsportfolio durch die Tilgung sukzessive reduzieren, es sei denn, wir hätten jetzt größere Revalutierungen laufen, ja, was nicht so wahrscheinlich ist. Die Bewertung wiederum der Objekte, das ist ein externes Gutachten. Wenn dort man zum Ergebnis käme, die Objekte sind jetzt alle plötzlich 10% mehr wert, würde das ja einfach den LTV, ohne dass sich an der Verschuldung was verändert, plötzlich um etliche Prozentpunkte nach unten bringen. Wir haben also deswegen keine bestimmte Zielgröße. Wir finanzieren die Objekte einzeln immer so lange und so hoch, wie wir können. Aufgrund der langen Zinsbindung ist das Risiko genau genommen ja eigentlich nicht im aktuellen LTV, sondern man müsste eigentlich immer den Zeitpunkt anschauen, wenn die Zinsbindungen auslaufen, also sprich erst in etlichen Jahren. Und da wäre die Tilgung im Durchschnitt auf einen rechnerischen LTV sicherlich von unter 40% gelaufen. Hinzu kommt ja, es sind ja auch keine klassischen Fälligkeiten, es sind Annuitätendarlehen. Das heißt, es würde sich höchstens hier der Tilgungsanteil bei einem unterstellt künftig höheren Zinssatz verändern. Wir schätzen also unsere Finanzierungsstruktur als sehr, sehr defensiv ein, trotz des auf den ersten Blick relativ hohen LTV beziehungsweise insbesondere der hohen Finanzierung zu Beginn, weil sie in Relation zum Cashflow sehr, sehr moderat ist.
Okay, besten Dank.
Die nächste Frage ist von Dr. Hans-Jürgen Strasser, Munich View. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, Herr Schrade. Ich hätte nur eine ganz kurze Frage. Als sehr langfristiger und dividendenorientierter Investor würde mich ein bisschen die Einordnung der Ergebnisprognose 2020 interessieren, auch im Kontext von Radeberg. Also wenn man das Szenario unterstellt, dass die Pharma konstantem Tempo weiter wächst, sowohl in 20 als auch in 21, kann man dann sagen, dass das Ergebnis in 2020, das ja in Anführungszeichen nur um 5 Cent ansteigt, wegen Radeberg geringer ist, als es zum Beispiel dann vermutlich wieder in 2021 weiter steigen wird? Also wie gesagt, wenn man von einer Ceteris Paribus-Annahme ausgeht?
Ja, natürlich. Also im laufenden Jahr ist von Radeberg quasi kein Ergebnisbeitrag drin, beziehungsweise sogar ein Negativbeitrag durch die Finanzierungskosten. Wir gehen davon aus, mal unterstellt, wir würden Radeberg einfach nur dann ganzjährig im nächsten Jahr dann behalten, würde das schon alleine einen kräftigen Sprung auslösen. Ich kann jetzt nicht genau beziffern, wie hoch das wäre, aber es wäre sicherlich im Bereich von mehreren 100.000 Euro. Und insofern ist das Ergebnis oder ist der Anstieg schon im letzten Jahr gedämpft durch die Effekte aus Radeberg. Auch die Kapitalerhöhungskosten waren relativ groß im letzten Jahr gewesen, war eine vergleichsweise gesehen große Maßnahme für unsere Verhältnisse. Und wenn das im nächsten Jahr nicht stattfinden sollte, haben wir ja auf jeden Fall einen Sprung. Ich möchte aber mich heute noch nicht aus dem Fenster lehnen und für 2021 auch schon eine Prognose abgeben. Das würden wir dann vielleicht Richtung Jahresende etwas konkreter diskutieren können.
Das verstehe ich. Vielen Dank für die Auskunft.
Die nächste Frage ist von Werner Weiß, Tech7. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo, Herr Schrade, spricht Weiß. Herr Schrade, zwei Fragen. Zum einen mal bezüglich Ihrer Präsentation auf der Seite 10. In den FFO-Wachstum haben Sie, rechne ich, 24% aus, von 4,6 auf 5,7 Millionen. Pro Aktie bezogen von 1,14 Euro auf 1,30, was einem Wachstum von 14% entspricht. Es gibt eine andere Basis, weil eine Kapitalerhöhung durchgeführt worden ist. Ich komme aber nie auf diese Zahlen.
Ich weiß nicht genau, wie...
Frage Nummer zwei, oder wollen Sie zuerst?
Ich weiß nicht genau, wie die, wie Sie, wo jetzt die, der Rechenfehler möglicherweise liegt, aber das kann ich nochmal nachgucken. Also die 5,7 Millionen ist unsere Projektion. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz nach, was die, ich habe hier im Hintergrund noch meine Mega-Excel, wo die ganzen Daten drinstehen. Ja, Sie haben insofern recht, als die zugrunde liegende Aktienzahl, nö. Ich kann keinen Formelfehler erkennen.
Die Zahlen für 2020 sind korrekt, für 2019 die 4,6 Millionen kann ich teilen durch 3,9 Millionen Aktien.
Ja, es ist ein Durchschnitt mehr gewesen. Wir hatten ja 4,05 Millionen Aktien etwa im Jahresdurchschnitt, weil die Kapitalerhöhung ja schon im dritten Quartal war.
Okay, Sie haben gewichtet.
Also die Gewichte der Aktienzahl im Jahr 2019 war exakt 4.051.014 Aktien, um es ganz exakt nachrechnen zu können. Damit müsste es dann eigentlich hinkommen.
Okay, verstanden. Frage 2, können Sie zum FFO-Wachstum mittel- bis langfristig etwas sagen? Und wenn ja, wo sehen Sie in den nächsten 5 Jahren Engpässe diesbezüglich?
Also ich möchte eigentlich sehr ungern hier eine Prognose des abgeben, weil es letztlich ist das Wachstum zu weit überwiegenden Teilen bedingt durch Zukäufe. Die Zukäufe lassen sich, das habe ich gerade schon erwähnt, de facto nicht prognostizieren. Es kann durchaus mal sein, dass es Jahre gibt, in denen so gut wie gar nichts gekauft wird oder wirklich gar nichts gekauft wird, wenn die Preise entsprechend hoch sind und die Qualität der Objekte nicht stimmt. Es kann umgekehrt auch mal Sprünge geben, theoretisch. Wir hatten 2018 ein für unsere Verhältnisse außergewöhnlich hohes Akquisitionsvolumen von 27 Millionen. Wir haben jetzt relativ früh im Jahr schon greifbar, dass wir eventuell 14 Millionen mit auch relativ gesehen günstigem durchschnittlichen Faktor akquirieren würden. Wenn es tatsächlich in vergleichbarer Größe jetzt noch weitere Objekte kommen, wir sind jetzt erst Ende Februar, kann es theoretisch dieses Jahr sogar weit über das Level von 2018 hinausgehen. Ich betone theoretisch, weil in der Praxis können wir das schlichtweg nicht abschätzen. Insofern, ich sage mal, dass wir den FFO weiter steigern wollen, dass wir ihn insbesondere pro Aktie weiter steigern wollen, das ist erklärtes Ziel. Wir haben ja auch öffentlich schon mal genannt, die Zielsetzung, den FFO in Richtung 2 Euro je Aktie zu bringen. Das ist auch sicherlich auf Sicht von einigen Jahren realistisch. Aber ob das 3 Jahre sind, ob das 5 Jahre sind, ob es dann dazwischen mal ein Jahr gibt ohne Steigerung, das vermag ich nicht zu prognostizieren.
Okay.
Aber ich sage mal, bisher haben wir es jedes Jahr deutlich zweistellig geschafft und ich hoffe, dass wir das auch so fortsetzen können.
Okay. Wo sehen Sie generell die Engpässe an der Verfügbarkeit der Objekte, an Verfügbarkeit von Eigenkapital, von Fremdkapital, vielleicht auch administrative Dinge, die erledigt werden müssen?
Objektverfügbarkeit ist sicherlich das Wichtigste, also insbesondere die Qualität und Preis von entsprechenden Objekten. Ich sage jetzt mal, ein Objekt wie Lübbenau beispielsweise, das relativ komplex ist, ist dann auch administrativ eine Herausforderung. Von der Sorte kann man nicht 5 Stück in einem Jahr kaufen. Sowas wie Dienstlagen im Gegenteil, was wiederum mit nur 4 Mietern bei immerhin auch nur 3-4 Millionen Jahresnettomiete ist, das ist ein vergleichsweise gesehen leicht zu verwaltendes Objekt. Davon könnte man, wenn es die denn häufiger gäbe, theoretisch auch gleich mehrere pro Jahr kaufen und damit auch größere Sprünge machen. Administration ist generell ein ganz wichtiges Stichwort. Man sieht ja nur die schönen Pressemeldungen, dass wir wieder irgendwas gekauft haben, was das im Hintergrund an Aufwand auch im Nachgang, und da rede ich jetzt nicht nur davon, dass man eben mal eben kurz alle Mieter ein Schreiben schickt, bitte die Miete auf unser Konto statt auf den alten Eigentümer überweisen, sondern auch das Nacharbeiten von oftmals vernachlässigten Instandhaltungsthemen, Dokumentation und Ähnliches. Da ist ein Rattenschwanz hinten dran, der sich über Jahre hinzieht. Häufig dann auch darin mündet, dass man eben mit einigen Mietern dann lange Diskussionen hat über Betriebskostenabrechnung und Ähnliches. Also das darf man nicht unterschätzen. Bis ein Objekt wirklich reibungslos läuft, es sind mindestens 12, eher 24 Monate im Durchschnitt anzunehmen. Das schwankt ganz extrem von Objekten, die ab dem ersten Tag mehr oder weniger sehr gut verwaltbar sind, weil der Voreigentümer gut gearbeitet hat, bis hin zu, ich sage es mal salopp gesagt, Katastrophensituationen, wo man auch 3 Jahre später immer noch nicht alles abgearbeitet hat, was eigentlich dann der Voreigentümer bei einer ordentlichen Verwaltung hätte machen müssen. Also auch hier wichtiger Faktor, wir sagen immer, Zielgröße ist 5 bis 8 Objekte pro Jahr anzukaufen. Das darf vielleicht auch ein Ticken mehr sein, wenn es einfache Objekte sind, aber wir werden nicht auf Einschlag ein Portfolio von 30 Objekten kaufen. Und schon gar nicht irgendwie 10 verschiedene Eigentümer in der Komplexität von Lübbenau. Das ist nicht unsere Linie, weil das Ganze muss am Ende auch beherrschbar bleiben. Und auch das ist ein Faktor, wo wir lieber keine Risiken eingehen, auch wenn wir theoretisch mal ein Portfolio von 20 Supermärkten günstig kaufen und was vielleicht auch finanzieren könnten. Das ist aber nicht unsere Gangart.
Okay, vielen Dank.
Die nächste Frage ist von Carsten Stern, Nebenwertejournal. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Matthias, grüße dich. Ja, meine Vorredner haben ja praktisch schon alle guten Fragen gestellt. Insofern begnüge ich mich jetzt mit einer einzigen. In der Präsentation fehlen mir ein paar Angaben, wie die Bilanz 2019 aussieht. Also irgendwie eine Größenordnung zur Bilanzsumme, Größenordnung FKEK und vielleicht auch eine Aussage zur Eigenkapitalrendite. Allgemein sagst du ja immer, soll zweistellig bleiben. Frage wäre demzufolge, ist sie das in 19 auch geblieben? Vielleicht gibt es da auch schon eine vorläufige Größenordnung. Also einfach ein paar Angaben zur Bilanz würden mir helfen. Mhm. Danke.
Ja, ich habe meine Mega-Exo im Hintergrund ja auch offen, wo die Konzernkonsolidierung im Gange ist. Ich habe allerdings mir erstmal darauf konzentriert, die aus Investorensicht wichtigste Teil, nämlich die GUV, mehr oder weniger sauber zu kriegen. Das sind ja immer noch vorläufige Zahlen.
Alles
Eigenkapital dürfte irgendwo im Bereich von rund 24 Millionen liegen, wobei davon ja fast ein Drittel alleine dann durch die Kapitalierung erst dazugekommen ist. Insofern auf das Eigenkapital, das am Jahresanfang stand, hatten wir auf jeden Fall eine zweistellige Rendite. Wenn man das durchschnittliche Eigenkapital des letzten Jahres zugrunde legt, müsste es auch noch zweistellig gewesen sein. Wir hatten ja zum Jahreswechsel ein Eigenkapital von gut 16 Millionen und jetzt hatten wir 2,1 Millionen Ergebnis, also das wären auch wieder deutlich über 10%. Bilanzsumme tappe ich auch noch ein wenig im Dunkeln. Ich würde jetzt mal vermuten, bewegt sich irgendwo im Bereich vielleicht von 110 Millionen oder so. Damit hätten wir eine Eigenkapitalquote von ungefähr 20%, vielleicht ein Ticken drüber. Also auch weitestgehend ähnlich wie im letzten Jahr. Da hat sich also nicht allzu viel verändert. Also die Eigenkapitalquote dürfte auch durch die Kapitalerhöhung ein Stück gestiegen sein. Wie viel ganz genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und ich weiß nicht, was war da noch eine Frage oder welche Kennzahl würde dich noch interessieren?
Es ging nur um die Höhe des FK noch.
So grob, ja, so FK hatte ich bereits genannt. Das lässt sich als einziges ja sehr präzise benennen. Das sind einfach alle Bankkredite zusammen, steht auf Folie.
Das waren die 76, ne?
Mit genau 76,5 Millionen.
Ja, alles klar. Gut, dann noch das EK dazu, dann komme ich ja zur Bilanz. Ja, es ging mir nur um so ein paar Eckdaten, dass ich so ein gewisses Gefühl dafür bekomme, wie das ausschaut. Und wie gesagt, den Rest haben ja meine Vorredner schon.
Also gefragt. Die Bilanzsumme, um es einfach zu rechnen, kommt ja zu den Bankverbindlichkeiten, kommen dann noch ein paar sonstige Verbindlichkeiten aus Kaufpreisen dazu oder Steuern oder ähnliche Dinge. Und wie gesagt, rund 24 Millionen oder so Eigenkapital, dann liegt man schon bei etwas über 100. Ich sage jetzt mal irgendwie, wenn ich jetzt eine Wette abgeben würde, würde ich wahrscheinlich tippen, sind vielleicht 105 oder sowas. Ja. Aber Rückstellungen und sonstige habe ich jetzt noch nicht konsolidiert. Da gibt es ein paar konzerninterne Positionen. Alles gut. Reiche ich dann in spätestens 8 Wochen nach.
Nein, kein Problem. Ich muss dir noch eine Frage zum Schluss stellen, sonst. Okay. wenn ich der Letzte in der Reihe bin, dann habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich die zur Bilanz, da fehlen ein paar Angaben. Alles gut. Prima, ich danke dir.
Die nächste Frage ist von Thorsten Müller, Livehouse. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo, guten Morgen, Herr Schrade. Ich habe jetzt noch mal eine kurze Frage zum Thema Finanzierungsstruktur. Bei den letzten Objekten, diese 14 Millionen, die Sie voraussichtlich hier kontrahieren können. Wenn wir jetzt mal abstrakt ausgehen vom Erwerbsfaktor von 10 mal Miete plus Nebenkosten, wie würden Sie im Moment die Finanzierungsstruktur bei so einer Transaktion einschätzen? Wo läuft im Moment der Markt für die Pharma?
Also wir haben in der Vergangenheit geschafft, im Durchschnitt über 90% des Nettokaufpreises zu finanzieren, im Schnitt ungefähr 85% der Gesamtinvestitionen. Das ist eigentlich nach wie vor so die Linie, wo wir hinsteuern. Die Quote schwankt unter anderem bedingt durch, gibt es eine Maklerprovision und damit entsprechende Kaufnebenkosten oder eben nicht? In welchem Bundesland bewegt sich das? Also sprich, wie hoch ist die Grunderwerbsteuer? Da gibt es ja derzeit Sätze zwischen 3,5 und 6,5%. Wenn man also die Idealstruktur hätte in Bayern oder in Sachsen ohne Makler, dann sind die Kaufnebenkosten rechnerisch bei 5,5%. Wenn man irgendwo landet mit 6,5% Grunderwerbsteuer plus Makler plus Notar, dann bewegt man sich also locker auch über 10% Kaufnebenkosten. Und dann wiederum hängt es davon ab, ob die Bank bereit ist, dann den Kaufpreis ja zu 100%, zu 95%, zu 90% zu finanzieren. Im Schnitt, wie gesagt, kalkulieren wir mit ungefähr 85%. Das ist auch bei den Objekten, die wir jetzt hier ankaufen, eine realistische Größe. Ich darf allerdings noch darauf hinweisen, wenn man die Pressemeldung genau gelesen hat, beziehungsweise die Ad-Hoc-Meldung, dann konnte man erkennen, dass wir hier im Schnitt unter dem Zehnfachen der Ist-Miete kaufen werden oder der Ist-Erträge, auch einschließlich der Solaranlage, liegen wir hier also eher zwischen 8 und 9 im Durchschnitt.
Okay, danke. Zweite Frage, Verwendung des FFU. Also Sie haben ja ungefähr mal 40% für die Dividendenausschüttung. Die übrigen 60%, wie verteilen die sich zwischen Tilgung und CapEx ungefähr?
CapEx ist im Regelfall in den Kennzahlen mehr oder weniger schon drin. Hier sind also Instandhaltungskosten werden in der Regel bei uns nicht aktiviert. Von daher ist das Nettoergebnis eigentlich, ich sage jetzt mal, zum weit überwiegenden Teil nach CapEx. Investitionen wie beispielsweise Umbaumaßnahmen oder Ähnliches, das ist das Einzige, was in gewissem Umfang dann mal noch aktiviert wird. Das hält sich aber relativ gesehen in Grenzen. Das war jetzt im letzten Jahr bei, ich schätze jetzt mal, niedrig sechsstellig in Summe. Maximal wenige 100.000 Euro, die hier drin stecken. Ansonsten fließen die Cashflows ja zu erheblichen Teilen auch in die Tilgung. Das darf man nie ganz vergessen. Das ist ja keine GUV-Position, sondern eine Cashflow-Position. Und wenn man das mal überschlägig rechnet, dann sind die 60%, die nach Dividende übrig bleiben, größtenteils auf die Weise dann auch schon vergeben.
Okay, alles klar. Danke Ihnen.
Die nächste Frage ist von Michael Köhler, privat. Ihre Leitung ist geöffnet.
Guten Tag, Herr Schrade. Sie haben ja vor ca. einem Jahr den Herrn Stich eingestellt. Können Sie hier vielleicht noch etwas zu den anstehenden oder bereits begonnenen Umbau bzw. Neubau oder Erweiterungen sagen? Insbesondere, welche Objekte davon betroffen sind und wie die Kosten geschätzt pro Objekt sich belaufen könnten? Danke.
Ja, man muss generell sagen, Herr Stich ist ja nicht nur ausschließlich mit Neubau oder Erweiterungen oder Ähnliches befasst. Also generell muss man wissen, Mietverhandlungen mit Rewe, Aldi, Kick und Co. münden sehr häufig in Umbauwünsche, Erweiterungen, Modernisierungen. Und da kommen dann eben auch häufig baurechtliche Themen mit rein. Wir kämpfen beispielsweise seit mehr als einem Jahr in Eberswalde darum, dort den Kick in die ehemalige Schleckerfläche hineinvergrößern zu dürfen. Bisher sieht es schlecht aus, mal ganz direkt gesagt, dass uns das gelingt. Das heißt, hätte eigentlich schon längst die Filiale vergrößert sein können mit entsprechend zusätzlichen Mieterträgen. Aber die Stadt möchte das nicht zulassen. Ist eine längere Geschichte, die auch hier den Rahmen sprengen würde. Um solche Themen kümmert sich Herr Stich auch. Konkret zur Frage, was ist hier an Baumaßnahmen geplant? Wir haben in Lübbenau diverse Maßnahmen. Wir haben dort unter anderem eine Kardiologiepraxis gerade reingekriegt. Wir haben dort den Fleischer modernisiert und vergrößert oder sind gerade dabei, das zu machen. Wir planen im ersten Obergeschoss eine große Fläche für Teddy zusammenzuschließen, um eine Vielzahl von kleinen, schlecht vermietbaren Flächen zusammenzulegen. In dem Zuge wird ein Mieter umgesetzt. Da wiederum wird eine Einheit auch abgetrennt. Ich sage mal, alles zusammen, was ich gerade aufgelistet habe für Lübbenau, sind sicherlich schon 300.000, 400.000 Euro. Da könnte aber sukzessive auch noch ein bisschen was dazukommen, denen aber dann auch Zusatzmieten im deutlich fünfstelligen Bereich entgegenstehen. In Hamm haben wir bereits das Obergeschoss an ein neues Fitnessstudio vermietet. Da ist ein Baukostenzuschuss vereinbart, der allerdings dann auch eine signifikante Mietsteigerung auch in mehreren Stufen über die nächsten Jahre noch vorsieht. Das war eine sechsstellige Größe. In Hamm wird wahrscheinlich irgendwann auch mit Penny umgebaut werden im Erdgeschoss. Da ist noch kein Mietvertrag geschlossen, aber Penny hat das Interesse, seine Fläche dort zu vergrößern. Das wäre wohl auch eine sechsstellige Investition. In Gentin haben wir mit McGuides einen neuen Mieter gewinnen können, der die ehemalige Bäcker- und die ehemalige Spielhallenfläche nimmt. Das war ursprünglich eigentlich mit eher im Bereich 40.000, 50.000 kalkuliert, ist am Ende dann aber über 100.000 geworden. Auch hier Stichwort Baurecht, Brandschutz und so weiter. Das ist eine Thematik, die also wirklich eine große Rolle spielt. Diese Art von Maßnahmen, das sind jetzt einige Beispiele, werden wir auch in anderen Objekten haben. Wir werden in Büdelsdorf, dort ist im linken Flügel im ersten OG, das ist derzeit unser größter Leerstand. Da war ein Mieter drin, der so ein Labor betrieben hat, der jetzt mehrere Standorte zusammengelegt hat. Und wir gehen davon aus, dass wir diese Fläche auch intensiv umbauen müssen oder einen entsprechenden Baukostenzuschuss an Interessenten zahlen. Das ist aber noch zu früh, um hier das genau abzuschätzen, wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch niedrig sechsstellig rauskommen. Wir planen in Büdelsdorf am rechten Flügel perspektivisch auch eine Maßnahme, einen Aufzug zu installieren, weil im Obergeschoss eine Zahnarztpraxis sich befindet und die Patienten allmählich älter werden. Da würden wir dann eben auch eine vermutlich niedrig sechsstellige Investition, die allerdings dann auch wiederum mit einer Mieterhöhung bei den Obergeschossmietern dort einhergeht, sodass dann auch eine gewisse Rendite auf diese Investitionen fließt. Wie gesagt, das sind einige Beispiele. Man muss im Portfolio permanent dranbleiben, permanent arbeiten, selbst dann, wenn man eigentlich unterm Strich gar nichts so Dramatisches verändern will.
Jo, vielen Dank, Herr Schrade, für Ihre Ausführungen.
Die nächste Frage ist von Johannes Schwarz. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Schönen guten Morgen, Herr Schrade. Hier spricht Johannes Schwarz. Es ist nur noch eine Frage meinerseits übrig geblieben. Ich hätte gerne gewusst, Sie schreiben in der heutigen Pressemeldung, dass für das laufende Geschäftsjahr Sie einen FFO von 5,7 Millionen Euro erwarten und dass Sie in dieser Prognose die Belastung aus dem Umbau von Radeberg bereits berücksichtigt haben. Mich würde interessieren, das würde ja bedeuten, dass ohne Umbau der FFO höher wäre. Ob Sie uns mal sagen können, wie sich diese Belastungen zusammensetzen und wie hoch sie ungefähr sind. Vielen Dank.
Also die wesentliche Belastung ist, dass es in Radeberg in diesem Jahr so gut wie keine Mieten gibt, also jedenfalls dramatisch weniger als vor dem Umbau, respektive dann eben nach dem Umbau. Trotzdem sind weiterhin Betriebskosten, die Versicherung oder Ähnliches, die muss ja trotzdem gemacht werden, auch Grünpflege und Ähnliches kann man nicht einfach dann, oder Winterdienst muss, obwohl nur noch der Baumarkt betrieben wird, aufrechterhalten werden. Gleichzeitig haben wir Finanzierungskosten. Ich bin jetzt zunächst einmal davon ausgegangen, dass die Finanzierungskosten voll auf den FFO gehen, dass es nicht irgendwie dann rausgerechnet wird oder so. Da können die Analysten mir gerne dazu sagen, ob das so üblich ist, aber ich habe jetzt eher mal die konservative Variante genommen und ich komme eben damit auf im laufenden Jahr in Radeberg auf einen negativen FFO statt einen FFO. Ja, das ist im laufenden Jahr auch schon belastet, aber wenn ich jetzt mal das laufende Jahr den FFO Radeberg überschwägig rechne, dann müsste das in der Gegend von zwischen 4 und 450.000 gewesen sein. Das heißt, da fehlt rund eine halbe Million, um es mal ganz grob abzustecken, gegenüber dem Vorumbaustadium und noch mehr gegenüber dem Nachumbaustadium.
Gut, vielen Dank.
Die nächste Frage ist von Sven Tams, Privatinvestor. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, Herr Schneider. Ich habe eine Frage bezüglich der Ad-Hoc vom 12., wo Sie mitgeteilt haben, dass Sie auch eine Photovoltaikanlage erwerben wollen. Die Frage bezüglich wäre dann, gibt es Möglichkeiten, weitere Flächen zur Vermietung zu öffnen oder ist das gar nicht erst gewünscht?
Ja, gute Frage. Grundsätzlich ist es so, dass wir Dachflächen bewusst nicht bisher mit Photovoltaikanlagen bepflastert haben. Der Hintergrund ist, dass zum einen bei Objekten, in denen Lebensmittler wie Aldi oder Rewe sind, auch das Thema Abriss-Neubau irgendwann diskutiert wird. Das heißt, man müsste dann ein Objekt abreißen, auf dem womöglich eine langfristig vermietete Photovoltaikanlage steht, also wenn man jetzt von einer Vermietung an Dritten ausgeht, respektive man hat großen Aufwand und Investitionen, die dann, wenn es blöd läuft, entsprechend sich nicht amortisieren, weil man die Dinger dann nach ein paar Jahren wieder abschrauben muss. Wenn aber solche Photovoltaikanlagen auf Objekten bereits drauf sind, dann macht es natürlich Sinn, dass wir die auch zumindest mal mit übernehmen. Und dann in dem Fall über eine separate Gesellschaft, in dem Fall die D-Pharma Zubehör GmbH, dann auch weiter betreiben. Grundsätzlich ist es aber aufgrund der, ich sage jetzt mal, baulichen und strategischen Überlegungen nicht unser Ziel, die Dachflächen mit Solaranlagen weiter auszustatten. Haben wir immer wieder auf Wiedervorlage, haben uns bisher aber auch regelmäßig dagegen entschieden.
Okay, Dankeschön.
Derzeit liegen keine weiteren Fragen vor. Noch einmal zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten 0 und 1.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich allen für das große Interesse. Stehe natürlich auch für Einzelgespräche im Laufe des Tages noch zur Verfügung und wünsche noch einen erfolgreichen Tag.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.